Mission Impossible, wenn ein Auftrag zur Qual wird, so habe ich mein Thema überschrieben. Ich weiß nicht, was euch bei dem Thema Mission sofort in den Kopf kommt. Vielleicht sind es eher positivere, vielleicht aber auch eher negativere Dinge. Vielleicht kommt euch gleich der Gedanke auf, Mission, boah, das ist super cool, da hören Leute von Jesus, das finde ich super. Vielleicht verbindet ihr aber auch mit dem Thema Mission eher schlechtere Erfahrungen. Die Frage, ob man es überhaupt machen sollte und naja, wie es denn nun am besten geht. Ich habe vor ein paar Wochen mit ein paar Freunden gesprochen, die einen Kurzurlaub in Berlin gemacht haben. Und sie erzählten mir von einer Begebenheit, dass auf einmal ein Mann auf sie zugekommen ist mit einem großen Schild, wo Jesus drauf stand. Das Gespräch soll am Anfang ganz nett gewesen sein, aber es wurde mit der Zeit immer skurriler. Der Mann wurde regelrecht übergriffig, hat ihn Angst gemacht mit der Hölle und hat sie einfach nicht mehr gehen gelassen. Meine Freunde waren von dem Ereignis ziemlich verstört und ja, auch ein wenig abgeschreckt vom Christentum. Ich bin ehrlich zu euch, wenn ich so etwas höre, dann bin ich immer etwas sauer und auch irritiert. Nicht, dass ich das Evangelium nicht lieben würde. Ganz im Gegenteil, ich hatte es ja vorhin schon erzählt, ich will ja gerne in Ostdeutschland Pfarrer werden und mein Herzensanliegen ist es wirklich, dass Leute von Jesus hören. Aber nicht auf die Weise, dass man den Menschen irgendwas überstülpt, dass man ja, sie zu etwas drängt. Das ist mir einfach ein bisschen suspekt. Und vielleicht auch ein Grund dafür, warum viele Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft so mit dem Thema Mission eher etwas Negatives verbinden. Da wird einem etwas aufgedrängt, etwas übergestülpt. Generell muss man aber wohl sagen, dass Leute mit Megafon auf den Straßen stehen, dass es eher eine Ausnahme darstellt. Auch wenn es oftmals genau das ist, was wir als erstes mit dem Thema Mission verbinden. Das Hauptproblem von Mission liegt wahrscheinlich eher darin, dass wir es schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr machen. Laut einer Umfrage der Barna Group sagten 96% der christlichen Millennials, zu meinem Glauben gehört es, ein Zeuge von Jesus zu sein. Und 94% sagten, das Beste, was jemandem passieren kann, ist, dass er Jesus kennenlernt. Aber ganze 47%, also fast die Hälfte, sagten auch, es ist falsch, über den eigenen Glauben, über den eigenen persönlichen Glauben mit jemandem zu sprechen, der einen anderen Glauben hat, in der Hoffnung, dass der andere irgendwann den eigenen Glauben annehmen wird. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine krasse Inkonsequenz. Aber angesichts unserer Zeit ist es nicht so wirklich überraschend. Wir leben in einer pluralistischen, postmodernen Kultur, in der jede Form von christlichen Bekehrungseifer für unser modernes Empfinden anstößig ist. Viele von uns wurden gesellschaftlich darauf getrimmt, den Mund zu halten, wenn es um Jesus geht. Glaube ist Privatsache. Wer bist du eigentlich, dass du mir sagen könntest, was die Wahrheit ist? Das hören wir ziemlich oft. Denn jede Form von Wahrheitsanspruch, egal wie gut er auch vorgetragen wird, verurteilt implizit andere Wahrheitsansprüche. Und was ist unsere Kultur anderes als ein großer Basar von vielen verschiedenen, miteinander konkurrierenden Wahrheitsansprüchen? Letztlich ist jeder darauf aus, andere zu bekehren. Jeder predigt ein Evangelium. Die Frage lautet deshalb nicht, verkündest du das Evangelium, sondern wohl eher, welches Evangelium verkündest du? Das Evangelium der Klimagerechtigkeit, LGBTQ Pride, demokratischer Sozialismus, Nationalismus, freier Marktkapitalismus, Kaltwassertherapie, Intervallfasten, Smoothie-Diät, Achtsamkeit oder Homöopathie. Und ich sage überhaupt nicht, dass all die Dinge per se schlecht sind, nicht, dass ihr mich ja missversteht, aber es können Evangelien sein, Botschaften darüber, wo unsere Hoffnungen liegen, wo das Heil zu finden ist, wo wir Gemeinschaft finden können, wie wir ein gutes Leben führen und zu besseren Menschen werden können. Ich glaube, irgendein Evangelium verkündet jeder. Auch wir Christen sind dazu aufgefordert, ein Evangelium zu verkünden. Auch wir sollen darüber sprechen, wo unser Heil zu finden ist und wo unsere Rettung zu finden ist. Und einen ganz wichtigen Text finden wir dazu in Matthäus 28, das sogenannte Missionsbefehl. Ich möchte in meiner Predigt mit euch gemeinsam diesen Missionsbefehl genauer anschauen und euch dann drei Tipps mitgeben, wie Mission in Ostdeutschland im atheistischsten Gebiet dieser Welt eventuell gelingen kann. Deshalb, bevor wir tiefer in den Bibeltext einsteigen, möchte ich euch den Missionsbefehl vorlesen. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Und eigentlich solltet ihr mitlesen können. Genau. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich finde es am Anfang super spannend, dass es nur noch 11 Jünger waren. Seit dem Ausscheiden und dem Tod des Judas sind es nur noch 11 Jünger. Und unter diesen 11 Jüngern waren dann noch so Leute wie Petrus oder Thomas. Petrus hat Jesus kurz zuvor verraten. Kennst du diesen Jesus? Du warst doch auch ein Anhänger von ihm. Du warst doch auch einer von den Zwölfen. Petrus verleugnete dreimal seinen Herrn. Nein, ich kenne ihn nicht. Und dann ist da noch Thomas. Thomas, der seine Hand erst auf die Wundmale legen musste, um zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden war. Thomas, der Zweifler. Ein paar Worte weiter können wir sogar lesen, dass einige zweifelten. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Naja, wir kriegen das hin. Nicht nur Thomas zweifelte anscheinend, sondern einige. Es waren wahrscheinlich mehrere, die mit der Auferstehung schwer fertig wurden und zweifelten. Es hätte ja auch nur ein Geist sein können, dieser Jesus. Diese bloße Erscheinung von Jesus reichte offenbar nicht aus, um die Bedenken zu überwinden. Und interessanterweise gibt Jesus den wohl wichtigsten Auftrag überhaupt genau diesen Menschen mit. Jesus spricht den Missionsauftrag Menschen zu, die oftmals keine Superhelden im Glauben waren, Verrätern und Zweiflern. Jesus spricht den Missionsauftrag in menschliche Schwäche hinein. Und vielleicht geht es dir manchmal ganz ähnlich. Jesus, wo bist du in meinem Alltag? Ich kann dich gerade nicht sehen. Jesus, wie gerne würde ich von dir erzählen, aber in den entscheidenden Momenten fehlt mir der Mut. Ich verstecke mich lieber und ziehe mich zurück. Jesus, ich will ja von dir erzählen, aber warum lässt du das und das und das in meinem Leben zu? Mir fällt es schwer, ehrlich von dem liebenden Gott zu erzählen. Und ich glaube, Jesus will dir die Hand reichen und dir sagen, es ist okay, ich sehe deinen Zweifel, aber komm zu mir. Ich will dich trotzdem gebrauchen. Du musst nicht perfekt sein, damit du über mich reden kannst. Der Missionsauftrag wird in menschliche Schwäche hineingesprochen. Er ist für die, die fest im Glauben stehen, aber vor allem auch für die, die zweifeln. Wir wollen weiter im Text gehen, Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben. Das heißt, Gott hat es Jesus gegeben. Und alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das bedeutet die gesamte Schöpfung. Die gesamte Schöpfung gehört Jesus. Jesus hat vom Vater alle Vollmacht und Gewalt bis in den letzten Winkel der Schöpfung erhalten. Und auch das ist ein wunderbarer Zuspruch. Jesus ist der Sieger, der das letzte Wort spricht und über allem erhaben ist. Nichts ist für ihn unerreichbar. Aber wir sollten auch beachten, dass seine Macht dem Bösen noch Spielraum lässt. Weil das Böse noch gegenwärtig ist und wirksam ist, muss die Kirche leiden. Und es sind noch nicht alle Bereiche Jesus unterstellt. Wir leben in einer gefallenen Welt und jeder Gläubige kämpft diesen Kampf gegen das Böse. Gerade beim Gleichnis vom vierfachen Acker wird mir das immer ziemlich gut deutlich, so wie nahe Dorn und Frucht nebeneinander stehen können. Aber ich denke, dieser Vers, der darf uns wirklich auch ermutigen. Zum einen, weil Jesus alle Macht hat, können wir uns sicher sein, wenn wir mit ihm verbunden sind, dass er uns helfen und ausstatten wird mit dem, was wir für unseren Dienst benötigen. Und zum anderen, der Missionsauftrag hat den mächtigsten Auftraggeber überhaupt. Das Gute ist, wir sind in seinem Team. Deshalb dürfen wir auch mit Jesus mutig vorangehen. Jesu Macht ist also das Fundament und die Begründung für den Missionsauftrag. Deshalb wird der kommende Vers auch mit darum eingeleitet. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Oder anders gesagt, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden, deshalb geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Lasst uns auch diesen Teilvers wieder in Ruhe anschauen. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Stelle im gesamten Missionsbefehl. Geht hin. Das ist eine klare Aufforderung. Jesus will keine schlafende oder sitzende Kirche, sondern eine Kirche, die auf andere zugeht. Jesus will, dass wir andere aufsuchen, um sie für Jesus zu gewinnen. Geht hin. Das richtet sich an Kinder, an Jugendliche, an Eltern, an Senioren und an noch ganz viele weitere Personen. Kurz gesagt, an alle. Die christliche Kirche ist seit jeher aufgefordert, Menschen vom Evangelium und von Jesus zu erzählen. Ja, sie ist nicht nur aufgefordert, ich würde sagen, es ist der Pulsschlag der Kirche. Der Vers geht aber noch weiter. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Spannend ist, jetzt kurzer Nerd-Talk, im Griechischen ist die Aufforderung, geht hin, nur ein Partizip. Und dem Imperativ, mache zu Jüngern alle Völker, untergeordnet. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist hier der wichtige Auftrag, der im Fokus stehen soll. Dass wir dazu nicht liegen bleiben können, das ist schon klar. Aber Jünger machen, darum geht es im Kern. Und das ist ziemlich interessant. Jesus sagt nämlich nicht, geht hin und verkündet das Evangelium oder geht hin mit Plakaten in die Stadt und macht den Menschen Angst mit der Hölle oder pfeift ihnen das Evangelium um die Ohren. Nein, er sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Das ist etwas viel Umfassenderes, etwas viel Tieferes, als einfach nur das Evangelium zu verkünden. Jünger machen. Klingt aber auch irgendwie nach viel Arbeit, oder? Und auch so ein bisschen überfordernd. Wie geht das, Jünger machen? Ich glaube, wenn man die Apostelgeschichte anschaut, dann sieht man, dass die Jünger von Jesus nicht nur dafür sorgten, dass Menschen angefangen haben zu glauben, sie wollten mehr. Sie kümmerten sich um die neuen Christen und lehrten sie intensiv, damit auch sie einen selbstständigen Glauben entwickeln konnten. Beziehung und Begleitung, das stand bei denen im Mittelpunkt. Und das macht deutlich, Mission fängt weit vor der Bekehrung an und hört danach nicht auf. Mission hat mit dem Alltag des Menschen zu tun und beinhaltet weit mehr, als das Evangelium in Worte zu fassen. Erkläre ich zum Beispiel einem Menschen mit christlichem Hintergrund das Evangelium, als habe er noch nie ein Wort davon gehört, wird er sich vielleicht wie ein Kind behandelt fühlen. Erkläre ich wiederum einem Menschen ohne Vorkenntnis des Evangeliums in meinem besten Christendeutsch, wird er vermutlich mich als verrückt abtun. In beiden Fällen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das Vertrauen zu dem Menschen verliere. Die Frage ist also, wie erkläre ich am besten das Evangelium? Ich glaube, das finden wir heraus, wenn wir den Menschen genau anschauen, wenn wir uns ehrlich für die Menschen interessieren und sie nicht nur als Missionsobjekte ansehen, sondern wirklich als Mensch. Wenn ich den anderen nicht kenne, dann weiß ich nicht, was ihn beschäftigt, welche Nöte, Fragen oder Zweifel er hat, wie er über Gott denkt oder ob er ihn überhaupt sucht. Ich glaube, viele Menschen haben gar kein Interesse mehr an Gott und spüren überhaupt auch nicht das Bedürfnis danach. Um herauszufinden, was wirklich der Fall ist, muss ich danach fragen. Ich finde heraus, wie der andere darüber denkt, was ihn bewegt. Durch Fragen lasse ich aber auch die Antwort offen und kann Denkprozesse in Gang setzen, ohne etwas vorzugeben oder dem anderen meine Meinung aufzuzwingen. Ich möchte den Menschen schließlich begleiten und zu Jesus führen und nicht erobern. Deshalb ist meiner Meinung nach Beziehung so wichtig. Paulus, der wusste auch schon, wie wichtig es ist, den anderen kennenzulernen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen wurde er für die Griechen ein Grieche und für die Schwachen ein Schwacher. Vergleich 1. Korinther 9. Paulus begab sich auf eine Ebene mit den Menschen. Er predigte nicht von oben auf sie herab, sondern wurde wie einer von ihnen. Er interessierte sich für die Menschen, er nahm ihre Lebensweise an, er lernte ihre Sprache, um ihr Denken und Handeln zu verstehen. All das, um sie für Jesus zu gewinnen. Paulus wusste, dass es anders schwierig werden könnte. Und auch Jesus, auch er war 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat in dieser Zeit auf zahlreiche Fragen geantwortet. Er hat sie unterwiesen und er hat viel Zeit mit ihnen verbracht. Und am Ende sagt er, jetzt seid ihr dran, folgt meinem Beispiel. Das diesjährige Motto oder Jahresthema vom Refresh ist ja, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und vielleicht habt ihr euch, auch Organisationsteam, auch schon vorher gefragt, was hat denn Mission mit Liebe zu tun? Ich glaube, ein tiefer Ausdruck von Liebe ist es überhaupt, meinen Mitmenschen von Jesus zu erzählen. Aber viel krasser ist es meiner Meinung nach, die Mitmenschen dazu auch aufrichtig zu lieben. Ihnen zuzuhören, ihre Zweifel ernst zu nehmen und es auch auszuhalten, wenn sie sich nicht direkt für Jesus entscheiden. Ich möchte noch eine ganz kurze Geschichte da erzählen, die ich vor kurzem da erlebt habe. Ich habe einen ziemlich guten christlichen Freundeskreis in Gornau und seit 5 Jahren war dort einer regelmäßig mit dabei, der mit Glauben, ich würde sagen, gar nichts am Hut hatte. Kam aus einer atheistischen Familie und war einfach nicht mit in der Kirche und so. Und in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren, haben sich immer mal wieder Gespräche über den Glauben entwickelt, aber trotzdem sehr lange verhalten. Er war dann mal mit in der JG, auch in der Gemeinde und hat dadurch Stück für Stück einen Zugang zum Glauben gefunden. Und vor 5 Wochen haben wir Taufe gefeiert und es war wirklich eine große, große Freude, wie Jesus an ihm gewirkt und gehandelt hat. Und deshalb glaube ich, eine freundschaftliche, vertrauensvolle Basis ist die beste Grundlage, um das Evangelium in die Lebenswelt des anderen zu sprechen und Jünger zu machen. Auf den nächsten Vers will ich nur kurz eingehen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich hatte euch schon von Paulus erzählt. Das Herz von Paulus schlug dafür, Menschen zu Jesus zu bringen, sich auf ihre Lebensumstände einzulassen und ihnen das Evangelium zu verkünden. Aber interessanterweise taufte Paulus nicht. Das sagt er in 1. Korinther 1. Wer taufte nämlich in der damaligen Zeit? Die Gemeinde. Die Gemeinde war der Ort, wo getauft wurde. Die neu eingesetzten Pastoren bekamen die Aufgabe, die jungfrischen Gläubigen zu taufen und in die Glaubensfamilie aufzunehmen. Geht und mache zu Jüngern, indem er sie tauft und indem er sie lehrt. Lehren heißt vor allem zurüsten, ermahnen, ermutigen, stärken. Und wo soll das gemacht werden? ebenfalls in der Gemeinde. Die Gemeinde war der Ort und ist es bis heute, wo Menschen gelehrt und zugerüstet werden. Und das ist enorm wichtig für uns. Wir sollen zu den Menschen eine Verbindung aufbauen, sie aufrichtig lieben und das Evangelium ihnen näher bringen. Aber, jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit, egal. Aber nie losgekoppelt von der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo getauft und gelehrt wird. Ich würde sogar sagen, geistliche Arbeit hat es nie losgekoppelt von der Gemeinde gegeben. Deshalb ist bei unserer Mission auch die Einladung in eine Gemeinde oder zu einem Alpha-Kurs super, super wichtig. Mission darf nie losgekoppelt von Gemeinde stattfinden. Wir sehen also, der Missionsauftrag, der geht noch weiter. Er hört nicht vor der Kirchentüre auf, Flyer und Einladungen auf der Straße verteilen, das ist alles super, bis zu einem gewissen Level. Und solche Dinge verbinden wir auch als erstes mit Mission. Aber der Auftrag, mache zu Jüngern alle Völker, der geht weiter, bis in die Gemeinde hinein. Du bist Teil vom Kindergottesdienst-Team. Mega cool. Du bist ein Missionar. Du besuchst ältere Menschen im Seniorenheim. Du bist ein Missionar. Mission ist nichts für Superchristen. Wir alle bauen an seiner Gemeinde mit. Das Ziel ist es nicht, einfach nur das Evangelium einmal zu verkünden. Natürlich braucht es auch. Aber das langfristige Ziel ist, dass Menschen jünger werden. Und ja, von uns Menschen zu Jüngern zu machen. Und ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die wie Paulus in einem besonderen Maße zur Mission berufen sind. Aber es betrifft letztlich jeden von uns, rauszugehen außerhalb der Kirche und Menschen von Jesus zu erzählen. Und auch in der Gemeinde, glaube ich, gibt es Menschen, die in einem besonderen Maße zur Lehre berufen sind. Aber andere Menschen helfen, sie ermutigen, in der Jüngerschaft anleiten. Das betrifft wieder jeden von uns. Daher glaube ich, der Missionsauftrag wurde nicht an eine geistliche Elite gesprochen, sondern wir dürfen uns alle als Missionare verstehen. Jesus endet den Missionsauftrag und damit auch den ganzen Abschnitt mit einer super, super coolen Verheißung. Nämlich, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, was für eine Verheißung. Jesus ist bei uns. Und es gilt jeden einzelnen Jünger persönlich. Und wenn Jesus bei uns ist, dann haben wir alles, was wir wirklich brauchen. Jesus ist das Brot, das Licht, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Die Auferstehung der Hirte und Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Interessant ist, dass Jesus am Ende nicht sagt, dass er uns angesehen und mächtig macht, dass er uns überragende Klugheit und überlegene Erkenntnisse schenkt, dass er uns Engelheere und Wunder am laufenden Band schickt, dass wir fehlerlose Vorbilder oder unwiderlegbare Redner werden. Er sagt einfach nur, ich bin bei euch. Das genügt. Mehr braucht es nicht. Jesus ist an allen Tagen bei uns. An den guten, an den bösen, aber auch an den durchwachsenen Tagen. Ihr Lieben, wisst ihr, was das für eine gute Nachricht am Ende ist? Jesus ist bei uns. Bei uns schwierigen, bei uns versagenden und verzagten Christen. Bei uns Zweiflern, bei uns, die so viel Ausreden finden, das Evangelium weiterzusagen. Bei uns, die wir Furcht haben, auf andere zuzugehen. Jesus ist bei uns, bei den unperfekten Sündern in dieser Welt. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, also jetzt zu mir gesprochen, es ist okay, Johann, ich liebe dich. Auch wenn du gerade Angst hast, mich zu bezeugen. Ich liebe dich sogar so sehr, dass ich gestorben bin für dich. Hier am Kreuz, auf Golgatha, bin ich gestorben für dich. Komm, lass uns weitergehen. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Ihr Lieben, das ist eine gute Nachricht. Jesus bleibt bei uns bis ans Ende der Zeit. Nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Ich möchte so langsam zum Ende kommen. Wie am Anfang schon gesagt, habe ich jetzt noch drei kurze Action-Steps für euch. Wie können wir authentisch das Evangelium weitergeben in einer Welt, die überhaupt nichts mehr von Jesus wissen möchte? Ich glaube, wir sind umgeben von Menschen, die in irgendeiner Weise leiden. Insbesondere die Einsamkeitsepidemie wütet wie nie zuvor. Im digitalen Zeitalter sind wir alle super gut miteinander vernetzt. Aber Soziologen sagen trotzdem, dass die Generation Z die einsamste Generation aller Zeiten ist. Wir sehen uns danach gesehen, gekannt und geliebt zu werden. Ich frage mich, könnte der passende Weg, das Evangelium weiterzusagen, einfach so sein, den Menschen dort zu begegnen, wo sie leiden? Das ist es doch auch, was Jesus getan hat. Deshalb mein erster Vorschlag. Essen und Trinken. Oder anders gesagt, wir schaffen Raum für Gott durch Gastfreundschaft. Lukas 19 erzählt eine wunderbare Geschichte, in der Jesus sich selbst zum Essen in das Haus von Zachäus einlädt. Zachäus war Steuereintreiber, jemand, der seinen pompösen Lebensstil damit finanzierte, dass er jüdische Mitbürger im Auftrag des Römischen Reichs ausnahm. Und Jesus setzt sich an den Tisch mit ihm, weniger als Gast, ja eher als Gastgeber. Und die Folge ist, Zachäus wird ein Lehrling von Jesus. Ich denke, ihr kennt zum größten Teil die Geschichte. Kein Rabbiner in der damaligen Zeit hätte sich auch nur ansatzweise mit Zachäus blicken lassen. Aber Jesus, dem war das egal. Er saß mit Verrätern wie Zachäus, Prostituierten, Nichtjuden und Unreinen am Tisch. Für Jesus waren Mahlzeiten ein Zeichen dafür, dass Gott die Menschen in seinem Reich willkommen heißt. Diese Praxis mit Menschen, die Gott fernstehen, zu essen und zu trinken, nennen die Schreiber des Neuen Testaments Gastfreundschaft. Das Wort heißt auf Griechisch Philoxenia, Philo, das heißt Liebe, und Xenos, das ist der Fremde, der Ausländer. Gastfreundschaft heißt also nichts anderes als die Liebe zum Fremden, zum Ausländer. Und das Schönste ist, jeder kann das machen. Man braucht keinen Hochschulabschluss, keine Rhetorik-Skills oder irgendeine krasse Atmosphäre. Alles, was du brauchst, ist ein Tisch. Und der muss nicht mal dir gehören. Zweiter Vorschlag, wie Mission in unserer heutigen Zeit gelingen kann, Zeuge sein. Jesus nutzt dieses Wort, als er seinen Jüngern erklärt, wie das mit dem Heiligen Geist ablaufen wird. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, genau, hier steht's. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ein Zeuge ist jemand, der etwas Wichtiges sieht oder erlebt, von dem andere erfahren sollen. Etwas zu bezeugen bedeutet, anderen zu erzählen, was du gesehen oder erlebt hast. Das ist auch schon alles. Wir sind Zeugen, keine Verkäufer. Wir müssen die Menschen nicht mit irgendwelchen Tricks überreden, sondern einfach nur Zeugnis von unserem Lebensstil mit Jesus geben. Das war's. Du hast einen ermutigenden Gottesdienst erlebt. Du wurdest von Jesus getröstet. Du hast ein Wunder erlebt. Dann erzähl doch davon. Ganz authentisch. Das heißt Zeuge sein. Einige werden sich vom Evangelium angezogen fühlen. Andere werden davon abgestoßen. Das ist in Ordnung. Wir sind nicht für das Ergebnis verantwortlich. Genauso wenig wie ein Zeuge in dem Gerichtssaal verantwortlich für das Urteil ist. Und der dritte Vorschlag lautet, lebt ein Leben mit Ausstrahlung. 1. Petrus 2, Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es geht darum, ein strahlendes und überzeugendes Leben zu führen. Sich nicht in einer christlichen Blase zu verstecken, sondern unter den Menschen, die Gott nicht kennen, zu leben. Und ich bin mir sicher, dass es Auswirkungen haben wird, wenn Menschen sehen, dass wir beispielsweise vor dem Essen beten, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir uns vergeben, dass wir Besitz teilen, dass wir davon etwas abgeben. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir in einer Welt leben, wo wir beobachtet werden von vielen Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, das ist eine super, super Chance, einfach an dem, was wir tun, da Jesus weiterzugeben, da Zeugne, ja, mit unserer Ausstrahlung ein Zeuge zu sein. Ihr Lieben, ich möchte gern zum Ende kommen. Gastfreundschaft, Zeuge sein und ein Leben führen mit Ausstrahlung sind Vorschläge, Missionen in unserer heutigen Gesellschaft zu leben, ohne dass es sich wie eine Qual anfühlt, die man eben als guter Christ so machen muss. Für viele von uns, und das schreibe ich wirklich, und das sage ich wirklich auch an mich selbst, ist es verlockend, diesen Teil von unserem Christsein zu vernachlässigen. Wenn es um Lobpreis geht, um geistlichen Wachstum, um Gebet, ja, da sind wir alle dabei. Aber das Evangelium weitersagen, das ist zu direkt. Wir mähen lieber für unseren Nachbarn den Rasen und hoffen, dass er es schon checken wird, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, es gibt ein Gesetz in diesem Universum. Um Gott zu besitzen, müssen wir ihn auch verschenken. Der Missionar Frank Laubach hat es mal so ausgedrückt: Ich muss über Gott sprechen, sonst kann ich ihn nicht im Kopf behalten. Um ihn haben zu können, muss ich ihn verschenken. Das ist das geheime Gesetz von Gottes Königreich. Wenn du dir mehr von Gott wünschst, gib ihn weiter. Vielleicht sind dir gerade so während der Predigt verschiedene Menschen in den Sinn gekommen, die weit von Gott entfernt sind. Wen hat Gott in dein Leben gestellt, damit du sie liebst und ihnen dienst? Wo hat Gott dich in Beziehung gestellt zu Menschen, die verloren sind? Wir wollen jetzt noch eine kurze Zeit haben, 5 Minuten, wo du darüber nachdenken kannst. Was sind gerade so Leute in meinem Leben, die weit von Gott entfernt sind? Wie könnte ich vielleicht nur einen Schritt auf sie zugehen? Die Zeit darf aber auch besonders dazu dienen, dass du für diese Menschen betest. Sie Gott hinhältst und sagst: Vater, tu doch bitte was. Lass uns beten. Ich schließe dann die Zeit mit einem gemeinsamen Gebet ab.